Meine Exemplare leuchten mich gerade wunderschön aus ihren Töpfen auf dem Balkon an und während mein Blick da dann eben so täglich aus dem Küchenfenster drauf fällt, frage ich mich immer, woher diese Pflanze eigentlich kommt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kräuternote-Podcast. Freust du dich auch so über die flammenden Blüten und die Symmetrie dieser kreisrunden Blätter der Kapuzinerkresse, wenn sie dir begegnet? Und über ihre würzige Schärfe, die sie dir dann auch ins Essen bringt? Meine Exemplare leuchten mich gerade wunderschön aus ihren Töpfen auf dem Balkon an und während mein Blick da dann eben so täglich aus dem Küchenfenster drauf fällt, frage ich mich immer, woher diese Pflanze eigentlich kommt. Und stell dir vor, die Kapuzinerkresse ist sozusagen eine Latina, denn sie stammt aus Südamerika, hauptsächlich so aus den Anden Perus und Boliviens. Und sie kam erst im 16. Jahrhundert als Zierpflanze nach Europa, wächst also bei uns eben nicht wild und ist daher eben auch frostempfindlich und oft nur einjährig. Dementsprechend liebt sie also sonnige Standorte, so sonnig bis halbschattig, und auch feuchten Boden. Und es gibt übrigens stehende und kletternde Kapuzinerkressen, also die können daher so Höhen von 30 cm oder aber auch bis zu 2 Meter haben. Die Kapuzinerkresse gehört zur Familie der Kapuzinerkressengewächse und davon gibt es in Mittel- und Südamerika irgendwie mehr als 80 Arten. Und leicht zu identifizieren sind halt ihre kreisrunden Blätter. Die sehen so aus wie ein Schild im Prinzip und der Stängel ist dann in der Mitte der Unterseite angewachsen. Die Blätter haben übrigens den Lotus-Effekt, das heißt, die Blattoberfläche ist so mit feinen Papillen, also so kleinen Noppen, überzogen und die sind zudem dann auch nochmal mit einer Art Wachsschicht überzogen. Und daher perlen dann die Wassertropfen so von den Blättern ab und nehmen dabei sogar noch die Schmutzpartikel mit, was eben auch so eine Art der Selbstreinigung ist. Das schützt die Kapuzinerkresse dann auch vor dem Verstopfen ihrer Spaltöffnung an den Blättern und verhindert eben vor allem das Ansiedeln von Pilzsporen oder eben anderen Krankheitserregern auf zum Beispiel feuchten Blättern. Die Kapuzinerkresse blüht Juni bis Oktober und hat dann eben diese wunderschönen gelb-orange-roten Blüten, die so aus den Blattachseln herauswachsen. Und die Blüte hat nach hinten so einen Sporn. Das erinnert so ein bisschen an die Kapuze von Mönchen und daher dann auch der Name Kapuzinerkresse. Aber auch, weil sie eben zunächst in Europa dann in den Klostergärten angepflanzt wurde. Die Kapuzinerkresse enthält jede Menge spannende Inhaltsstoffe von Flavonoiden über Carotinoide, Vitamin C und einer Menge an Mineralstoffen bis zu, und das ist sozusagen der Hauptwirkstoff, den Senfölglykosiden. Und diese sind dann eben auch für den scharfen Geschmack verantwortlich und wirken halt antimikrobiell. Also die hindern eben Viren, Pilze und Bakterien am Wachstum und töten sie ab. Und die Kapuzinerkresse ist damit eben so ein pflanzliches Antibiotikum, also ein sogenanntes Phytobiotika, welches wie gesagt durch die Senföle das Immunsystem unterstützt, weil es also generell die Abwehrkräfte stärkt und zusätzlich noch durch seinen hohen Vitamin-C-Gehalt punktet. Die Senföle werden dann eben erst beim Zerkleinern freigesetzt und sie wirken zudem auch noch durchblutungsfördernd und kreislaufanregend. Aber Vorsicht eben, seine Schärfe kann bei zu hoher Dosierung dann auch zu Reizungen von Haut- und Schleimhäuten führen, also zum Beispiel der Augen, aber auch Magen- und Darmschleimhäute. Von dieser also zum Teil rankenden Pflanze, die aber eben auch ein super Bodendecker ist, können dann die Blätter mit Stängeln und Blüten verwendet werden, also im Prinzip die ganze Pflanze. Die Kapuzinerkresse verliert beim Trocknen ihre Schärfe und Wirkung und wird nicht für Teezubereitung genutzt. Und daher ist die Konservierung der Wirkung Würzkraft in Essig oder Honig oder als Tinktur oder in Butter zu bevorzugen. Du kannst dir also zum Beispiel eine wunderbare antibiotische Tinktur machen, am besten noch nicht nur aus Kapuzinerkresse, sondern gleich in Kombination mit Meerrettichwurzel und Thymian. Und wie du dir so eine Tinktur herstellen kannst, habe ich dir in der Podcast-Episode 2 mit dem Titel »Ich brauche mehr Wodka« vom Kräuternote-Podcast erklärt. Vielleicht möchtest du da ja nochmal reinhören. Ansonsten kannst du die Blätter, Stängel und Blüten eben natürlich jederzeit frisch essen, zum Beispiel einfach als Brotbelag oder in den Salat und damit eben dann so eine scharfe Würze ergänzen. Also in der Küche können, wie gesagt, Blätter, Knospen und Blüten in Salate gepackt werden, aufs Brot gelegt werden oder du kannst dir halt auch so ein würziges Kräutertopping dann wieder machen oder es halt alles klein schneidest und dann über Gemüse oder auch Fleisch streust. Man kann auch die Blätter und Blüten in Pfannkuchen oder halt generell in Teig einbacken. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch super interessant ist, das in Panaden zu integrieren. Und die Stängel kann man dann auch einfach wie Schnittlauch nutzen. Und Knospen lassen sich zum Beispiel sehr gut in Essig sowie Kapern einlegen. Und dann kannst du zum Beispiel auch einen Essigauszug aus den Blüten machen und die dann so als Salatwürze nehmen. Also da reicht schon, dass du das halt eine Woche im Essig rumstehen lässt und dann hast du schon einen pikanten Würzessig. Und die Blüten kann man auch füllen, zum Beispiel mit Fleisch und dann eben als gefüllte Blüten präsentieren. Im Garten wird Kapuzinerkresse halt auch gerne als Beipflanze angebaut, weil sie eben Schädlinge abwehrt. Also man kann sie zum Beispiel unter Obstbäume pflanzen und dann wirkt sie dort so ein bisschen gegen Blattläuse. Und ja, wie gesagt, das ist eine super schöne natürliche Bodenbedeckung, womit halt der Boden einfach auch so ein bisschen feuchter gehalten wird. Wie wirkt die Kapuzinerkresse jetzt? Wie gesagt, vorwiegend über die Senföle. Und diese wirken eben antibakteriell und antimikrobiell, also eben gegen bestimmte Viren, Bakterien und Hefepilze und hemmen also somit das Wachstum von schädlichen Mikroorganismen. Und so helfen sie halt dabei, Infektionen zu bekämpfen und stärken auch gleichzeitig noch die körpereigenen Abwehrkräfte. Und bei innerlicher Einnahme wirkt das Ganze dann halt in Lungen und Nieren und in den Atemwegen, weil die Inhaltsstoffe über den Dünndarm bereits aufgenommen werden und dann halt über Lunge und Niere ausgeschieden werden. Dadurch schädigen sie übrigens auch nicht die Darmflora, weil sie eben bereits im oberen Darmabschnitt ins Blut gelangen. Die Kapuzinerkresse wirkt also daher gut gegen Infektionen und besonders der Harn- und Atemwege und wird hier eben auch gerne in Kombination mit Meerrettich angewendet. Also sie lässt sich dann perfekt einsetzen bei Blasenentzündung und Entzündung der Harnwege und eben auch besonders bei häufig wiederkehrenden Blasenentzündungen, da eben auch zur Vorbeugung, weil ja auch die Senföle dann noch harntreibend wirken. Die Kapuzinerkresse-Tinktur kann man dann auch zur Stärkung der Abwehrkräfte gegen Candida-Infektionen anwenden. Und zudem ist sie eben hilfreich bei Nebenhöhlenentzündungen und Erkältungen, grippalen Infekten und auch als Gurgelmittel bei Halsweh und Angina. Also Kapuzinerkresse ist dadurch eben zusammen mit Meerrettich so eine Art Breitbandantibiotikum, kann man quasi als Penicillinersatz nehmen. Es hat ein bisschen schwächer wirksam, aber wie erwähnt, ohne Resistenzen und Allergien und eben ohne Schädigung der Darmflora. Im Gegensatz zu künstlichen Antibiotika schwächen natürliche Antibiotika das Immunsystem halt nicht, weil sie eben nicht auch die guten Bakterien eliminieren, die auch wichtige Aufgaben im Körper haben. Pflanzliche Antibiotika reduzieren also quasi nur die schädlichen Bakterien und stärken gleichzeitig auch noch die Selbstheilungskräfte des Körpers. So eine Tinktur der Kapuzinerkresse lässt sich also bei Harnwegs- oder Atemwegsinfektionen zum Beispiel 3 bis 5 Mal täglich mit so 30 bis 50 Tropfen pro Tag und das dann eben für 1 bis 2 Wochen anwenden. Man sollte es nach den Mahlzeiten einnehmen, vor allem auch wenn man vielleicht so ein stärkeres Fertigpräparat hat, weil eben die Senföle ja sonst Magen und Darm reizen können. Und länger als 6 Wochen sollte man es auch nicht annehmen. Senföle wirken übrigens auch entzündungshemmend und schleimlösend, das heißt, sie können gut festsitzenden Husten lösen. Und zwar aktivieren die Senföle den Vagusnerv zur Produktion von mehr Flüssigkeit in den Bronchien und dadurch wird dann der Schleim gelöst und kann besser abgehustet werden. Den Frischpflanzensaft kann man übrigens auch in Cremes hinzufügen, so als Aknecreme, weil der dann auch gleich noch die Haut desinfiziert und beruhigt. Weiterhin wirken Senföle verdauungsfördernd, indem sie halt die Produktion von Verdauungssäften anregen. Dadurch lindern sie dann Störungen in Magen und Darm, wie zum Beispiel Blähungen und Magenverstimmungen und ja auch Störungen der Fettverdauung. Die Kapuzinerkresse kann dann auch bei der Entgiftung des Körpers helfen, weil sie ja auch die Nierenfunktion anregt und damit eben die Ausscheidung von Giftstoffen unterstützen kann. So kann sie halt als Kur zur Stoffwechselanregung und auch für den Darm angewendet werden, indem man dann eben zum Beispiel 2 Teelöffel Tinktur in einem Glas Wasser verdünnt, täglich für 3 Wochen trinkt. Äußerlich angewendet wirken die Senföle auch antibakteriell, aber vor allem stark durchblutungsfördernd auf die Haut und die Schleimhäute. Und sie erzeugen halt so ein Wärmegefühl und führen damit eben auch zur Rötung der Haut, sind aber ja, dadurch natürlich auch ein bisschen hautreizend. Also daher ist es dann auch besser, das äußerlich nur als Auflage in einem Tuch aufzubringen und nicht so direkt auf die Haut. Kapuzinerkresse eignet sich daher aber auch prima als wärmendes Fußbad bei Erkältung. Und äußerlich kann auch eine Anwendung gegen rheumatische Beschwerden und Gelenkbeschwerden und eben natürlich Bronchitis und Nasennebenhöhlenentzündung erfolgen. Bereits indigene Völker und Schamanen nutzten die Pflanze auch wegen ihrer enthaltenen Senfölglykoside als natürliches Antibiotikum. Und da wurden frische Blätter auch als schmerzstillende Auflagen zur Wundheilung verwendet. Und in den Anden gelten Aufgüsse und Sirupe aus der Pflanze auch als traditionelles Mittel zur Behandlung von Atemwegserkrankungen, also Husten und Bronchitis, aber auch Harnwegsinfekten und Verdauungsbeschwerden. Die Engländer haben die Kapuzinerkresse übrigens auch auf den Schiffen gegen Skorbut verwendet. Aber wie gesagt, du darfst auch Vorsicht im Umgang mit den Senfölen walten lassen, weil eben bei zu langer oder unsachgemäßer Anwendung diese Senföle dann zu Hautschädigungen oder auch Nervenschädigungen führen können. Daher sollten vor allem äußerliche Anwendungen eben immer nur sehr kurz sein, so 5 bis 15 Minuten und ja, möglichst ohne direkten Hautkontakt. Und innerlich können Senföle zu Magen-Darm-Reizung und Übelkeit führen und daher sollten sie halt nicht bei einem empfindlichen Magen oder auch bei einer Magenentzündung angewendet werden. Die große Kapuzinerkresse war übrigens sogar Arzneipflanze des Jahres 2013. Die Kapuzinerkresse ist also nicht nur wunderschön anzusehen, sondern hat es auch ganz schön in sich. Ich hoffe von Herzen, dass du eine Kapuzinerkresse in deiner Nähe hast. Wenn nicht, kannst du sie dir noch schnell aussehen, um dieses Jahr noch von ihr profitieren zu können. In diesem Sinne, lebe wild und würzig und verpasse deinem Leben eine Kräuternote. Bis zum nächsten Mal, deine Anja.